Aufwachen ist das Schmerzhafteste am Träumen. Schreckengestalten mit blubbernder, tropfender Haut. Ihr Ausdruck ist eingefroren und ihre Schritte erstarrt. Gesichter voll eiserner Traurigkeit. Ihre Körper sind radikal schwerfällig, keine Bewegung mehr möglich. Und trotz der Ungeheuerlichkeit ist jede Skulptur erkennbar menschlich. Wie dein Vater. Mein Vater. Oder vielleicht ich selbst. Inspiriert durch die gemeinsame Liebe zu Alberto Giacometti Skulpturen machte ich, als ich mein Studium abbrach, meinem damaligen Mentor ein Geschenk. Es war eine Textseite, eine von denen, die sofort perfekt herauskommen, als sei sie selbst eine einzigartige und unnachahmliche Giacometti-Skulptur. Eigentlich war es eine Schweizer Banknote, bedruckt mit dem Bild einer seiner Skulpturen, auf die ich schrieb. Er schrieb mir, das sei das beste Geschenk gewesen, das er je von einer Studierenden bekommen habe. Zumindest erinnere ich mich so an seine Mail. Und ich werde sie bestimmt nicht noch einmal durchlesen. Nennen wir diesen Mentor Alberto, nach Alberto Giacometti. Ich hatte damals zwei Mentoren. Nennen wir den anderen Diego, nach einem Bruder von Giacometti, denn in meinen Augen war auch er wie ein Bruder für den Mentor. Ich nahm von meinen Mentoren, von meinen Freundinnen und von meinem Studium leise Abschied und hielt keinen Kontakt. So hatte ich es gelernt. Ich bewahrte mir den naiven kleinen Traum, dass ich eines Tages umweht von einer Aura des Erfolgs, was auch immer das sein mag, zurückkommen werde. Der Traum verflüchtigte sich, als Diego plötzlich verstarb. Wie jeder Traum beim Aufwachen. Erfolg mag für mich ein vieldeutiger Begriff gewesen sein. Diego aber hatte eine klare Vorstellung, von der er oft scherzend erzählte. Er hatte in New York City studiert, mit dem MoMA als Olymp. Es war unvermeidlich, dass ich an ihn denken werde, als ich schließlich selbst in MoMA auf dem Klo saß. Trotz meiner Bedenken erfüllte ich ihm schließlich seinen Traum. Ich klebte eine seiner Fotografien an die Toilettentür. Ein billiger Abzug, befestigt mit Plastikklebeband. Aber nun hing er da. So wie Diego selbst immer gescherzt hatte, sollte er keine Einladung für eine Ausstellung dort erhalten, werde er seine eigene Guerilla-Ausstellung auf der Toilette veranstalten. Wenn auch nur, um sagen zu können, dass er im MoMA ausgestellt hatte. Möglicherweise würde der Geruch meiner Scheiße andere eine Weile davon abhalten, hereinzukommen und die Ausstellung abzubauen. Dieser Erfolg war genauso surreal wie meine eigene. Irgendwie war ich in ein Verlagsprojekt hineingerutscht, das auf der New York Art Book Fair vorgestellt wurde. Ein Buch über die jüdische Künstlerin Barbara Rubin, die sich in ihrem Leben von einem Extrem ins andere gestürzt hatte. Ein Buch voller gesammelter und zeitlich geordneter Briefe von ihr an Jonas Mekas zeigt sie als Figur des Übergangs, als eine Gestaltenwandlerin. Ich frage sie, ob sie das wirklich so gewollt hat. Mit einem Buch über sie wird sie gewissermaßen unsterblich. Ihre Worte bleiben veröffentlicht, obwohl sie tot ist. Ihre Stimme berührt uns, obwohl sie verstummt ist. Ist das wirklich etwas Erstrebenswertes? Weil es im Judentum nicht ausdrücklich ein Leben nach dem Tod gibt, erwarte ich darauf auf absehbare Zeit keine Antwort. Stattdessen verschluckt meine damaliges Ich diese Überlegung und beginnt zu verdauen, dass die Aufsicht auf Veröffentlichung ein Antrieb sein kann. Jahre später verschwimmen die Worte vor meinen Augen. Einen Moment lang erstarre ich selbst zu einer Statue mit einer Zeitschrift in der Hand. Total verwirrt versuche ich, sie wegzulegen, schaffe es aber nicht. Für jeden anderen ist es nur ein weiterer Artikel über die #MeToo-Bewegung. Für mich aber betraf es zum ersten Mal jemanden, die ich kannte. Alberto, mit dem ich die Liebe zu Giacometti teile. Nacktfotos von Studierenden. Belästigungen. Das konnte nicht sein. Meine erste Reaktion war Verleugnung. Er war mein Mentor. Ich bewunderte ihn. Erst später begann ich mich zu fragen, ob an diesen Worten etwas Wahres dran war, und demontierte meinen Luftschluss von früher. Dabei veränderte sich auch meine Selbstwahrnehmung und das Vertrauen in meine eigene Urteilskraft. Auch ich hatte mich für einen zögerlichen Sekundenbruchteil so sehr an den Zweifel geklammert, obwohl doch niemand als die Betroffenen die Wahrheit kennt. Auf diesem unsicheren Boden bewege ich mich vorwärts und verändere mich entlang einer unsichtbaren Linie, deren Ende ich nicht sehe. Ein falscher Schritt und ich werde ausrutschen und hinfallen. Meine Beine zieht es auf unnatürliche Weise in die Länge. Meine Haut verformt sich pockenartig. Schotter formt meinen Körper, gegossen in Bronze. Mein Fuß verliert jeden Halt. Ich werde zu einer Gestalt in der Ferne, weit weg und selbst aus der Nähe ausdruckslos. Ein Ausfallschritt erzeugt ein leichtes, erstricktes Geräusch der ekligen Sort. Etwas Weiches klebt an meiner Sohle, wie immer, wenn man in Scheiße tritt. Jetzt bin ich in der Gegenwart, weit weg und doch nah genug an Braunschweig, wo ich auf dem Weg zum Supermarkt einem weiteren Hundhaufen ausweiche, wo überall und bis heute über einen Braunschweiger Witz gelachelt wird. Du kriegst das Braun nicht aus Braunschweig heraus. Für alle, die das wie ich damals nicht verstanden habe. Das Braun verweist auf die Uniformen der Nazis. Das war nie lustig. Und ich hoffe, dass das am Ende auch die Person eingesehen hat, die mir den Zusammenhang erklären musste. Eines Tages werde ich Diego oder Micha Kirschner, wie er richtig heißt, wirklich gerne außerhalb von Israel ausgestellt sehen, an einem Ort so einflussreich wie das MoMA. In der Tradition des engagierten Journalismus bezog er mit seinen Fotos Stellung für die PalästinenserInnen. Insoweit das mit Kunst möglich ist, waren seine Fotografien ein Akt des Widerstands. Einmal werde er im Unterricht persönlich und verriet mir ein Geheimnis. Die Bilder kamen nicht nur in Israel einer leisen Revolution gleich, sondern auch in seinem engsten privaten Umfeld. Sie waren für ihn ein Akt der Selbstoffenbarung. Das hat er mir als Mentor weitergegeben, den Wunsch, der auch ihm eigen war, mutig genug zu sein, um kritisch zu denken und zu kritisieren. Auch wenn das bedeutet, dass wir unseren kritischen Blick auf das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, schärfen müssen. Was würde er in diesem Kontext wohl zu den Enthüllungen über seinen besten Freund, seinen Bruder, sagen?